Jetzt kommt Alibaba Cloud, ja, also von Alibaba quasi das chinesische Amazon, und haut einfach mal eine Reihe von Modellen raus unter dem Namen Qwen 1,5. Und die sind alle mega gut. Und sogar das größte von den Modellen, das 72 Milliarden Parameter Modell, ist eins der besten im Augenblick frei verfügbaren Modelle.
Meine Hypothese ist ja, dass die Cloud-Anbieter natürlich eine wahnsinnige Macht haben. Weil von den Cloud-Anbietern gibt es nicht so viele, also globale Cloud-Anbieter, wie es vielleicht KI-Startups gibt. Und am Ende sind es ja die Cloud-Anbieter, die dann doch diese Modelle für die breite Masse in den Markt bringen.
Unser guter Freund Sam Altman, hat beim Weltwirtschaftsforum dann doch mal zugegeben, dass die nächste Generation von KI-Modellen, dass sie doch wesentlich viel, viel, viel mehr Energie verbrauchen wird. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Feels unterschlagen dabei.
Willkommen bei TensorRaum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz.
Willkommen zu einer neuen Folge TensorRaum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über aktuelle Themen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das mache ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern mit meinen beiden hervorragenden Kollegen Jannis Buchsteiner.
Guten Tag, Stefan.
Und Arne Meyer.
Guten Abend.
Mein Name ist Stefan Wiezorek und heute haben wir uns wieder überlegt, was ist alles Tolles passiert in der Welt der künstlichen Intelligenz. Und da gab es aus meiner Sicht direkt eine Neuigkeit, die ich extremst interessant fand. Und zwar hat Microsoft einen Deal mit Mistral, Arnes Lieblingsmodell, würde ich sagen, abgeschlossen. Und der Deal selber geht um 16 Millionen US-Dollar oder Euro in die Richtung, sprich, das hat Microsoft irgendwie aus der Portokasse bezahlt. Wahrscheinlich hat Satya Nadella selber darüber in der Presse gelesen, weil das irgendeiner seiner Mitarbeiter approved hat. Vergleich, ne, der OpenAI-Deal war, glaube ich, irgendwie um die 10 Milliarden. Und das ist schon eine Hausnummer, wahrscheinlich nicht mal 1%. Ich selber glaube, es ist dennoch einer der interessantesten Deals, die wir dieses Jahr sehen. Warum, sage ich sofort. Aber erstmal interessiert mich eure Meinung dazu. Insbesondere Arne natürlich als Mistral-Fanboy.
Meine Hypothese ist, dass sie einfach das Repertoire erweitern wollen. Dass sie quasi noch ein kleineres Modell anbieten wollen, was sie im Augenblick nicht haben. Sie haben halt viele große Modelle. Gut, sie haben noch ein kleines mit Phi.
Das Phi-2, ne? Das ist ja
genau, das haben sie noch. Aber was dazwischen ist, das haben sie noch nicht so gut abgedeckt.
Aber sie haben ja auch gerade Mistral Large gelauncht, ne? Also Large Mistral oder wie auch immer das heißt. Also ein großes Modell. Also wir kennen es noch nicht, ne? Aber ist das nicht auch ein Konkurrent zu GPT? Also Frage wäre, nicht nur ein kleines Modell, sondern generell, wollen sie sich nicht unabhängig machen zu einem OpenAI?
Also genau, Mistral Large wird zumindest auf der Website in der News-Ankündigung als Konkurrent zu GPT-4 gepriesen. Ist von der Performance her bei verschiedenen Benchmarks nicht ganz auf dem Level von GPT-4, aber zumindest nah dran. Und das ist so genau so ein bisschen die Storyline, die dahinter steckt. Man muss aber auch sagen, du hast das jetzt gerade diese News von einer ganz bestimmten Seite eingeführt und zwar gesagt, Microsoft hat den Deal mit Mistral abgeschlossen. Das Ganze hat ja ganz, ganz viele Aspekte, ne? Also zum einen mal gab es eine News-Ankündigung. Genau, Mistral hat zwei neue Modelle, Mistral Large, Mistral Small.
Und Le Chat.
Genau, und Le Chat. Das war die eine Nachricht. Die andere Nachricht war, dass, also wer jetzt direkt zu Hugging Face gegangen ist in den Mistral Space und geguckt hat, boah, das will ich mir mal anschauen, der konnte lange suchen, denn da hat sich nichts getan. Soll heißen, Stand heute sind diese Modelle nicht frei verfügbar. Dieses Thema Open Source hatten wir sowieso schon mal kommentiert bei Mistral, ne? Also wir sprechen hier von offenen Gewichten. Die Modellarchitektur ist irgendwie offen, die Gewichte sind offen. Wie man zu den Gewichten genau gekommen ist, wie trainiert wurde, was da benutzt wurde, ist nicht so ganz klar. Aber hier jetzt auch der Schritt, das Modell als solches ist nicht frei verfügbar und wird zukünftig zum einen über Le Plattform, das ist die...
Das Modell heißt O-Large.
Le Plattform ist übrigens die hauseigene Cloud-Plattform von Mistral, steckt wahrscheinlich auch Microsoft hinter, kann ich mir vorstellen, wo die Modelle zur Verfügung gestellt werden, kommerziell. Und gleichzeitig wurde dann jetzt auch angekündigt, dass diese Modelle exklusiv über Azure zur Verfügung stehen. So. Und dann gibt es noch eine Ebene. Und das ist der EU AI Act, der vor kurzem verabschiedet wurde. Und wo sich insbesondere...
Warte, nicht so schnell. Lass mal eben kurz bei dem
Open... Nee, jetzt bin ich gerade... Lass mich das vergessen. Diesen Gedanken. Ja, also. Einfach nur mal kurz in zwei Sätzen. Also, EU AI Act wurde verabschiedet. Da haben sich insbesondere Deutschland und Frankreich stark für die jeweiligen Startups eingesetzt, dass man nicht zu sehr regulieren sollte. Mistral hat da gesagt, wenn wir zu stark reguliert werden, müssen wir uns zukünftig an Partner wie Microsoft wenden. Und jetzt haben sie sich an Partner wie Microsoft gewandt und manche EU-Parlamentarier fühlen sich jetzt brüskiert. Das ist nochmal so der finale Layer auf dieser ganzen Geschichte. Stefan, zurück zu dir.
Ich weiß, der Arne sieht so laut aus, aber nur mal kurz dazu. Erstmal zwei Sachen. Die Frage, die ich noch habe, du hast dieses Open-Source-Thema in die Runde geworfen und ich habe ja vorhin gesagt, Mistral Fanboys, wir wissen nicht, ob das Mistral Large-Modell offene Gewichte haben wird. Das ist nicht bekannt oder ist es schon bekannt, dass es keine haben wird?
Es ist nicht bekannt. Also es wurde erstmal nur gesagt, wo es jetzt verfügbar ist und das ist hinter einer Bezahlschranke.
Weil das ist ja immer so dieser Punkt, wo ich denke, ich glaube, das ist so vielen Leuten gar nicht bewusst. Alle reden über Gemini und GPT, das aber für Firmen, also wirklich eben, die nicht dazu gehören, die nicht Microsoft heißen und auf GPT einfach zugreifen, dass wenn die ein KI-Produkt selber bauen wollen, dass die für die ja Mistral bisher immer die beste Wahl war. Ne? Alles andere ist ja immer entweder besonders teuer auch, weil du irgendwelche API-Calls bezahlen musst und wenn du natürlich selber da ein bisschen Einfluss drauf nehmen willst, ist es natürlich genau diese offenen Gewichte, das Feintuning, was du dann ja selber übernehmen kannst, relevant. Und da hätte ich ja gesagt, ist Mistral bisher immer die beste Wahl gewesen.
In seiner kurzen Geschichte.
Ist ein Jahr alt, die Firma, ne? Noch nicht mal ein Jahr. April 2023.
Ja.
Arne, ist Mistral die Nummer eins?
Ja und nein. Also vielleicht noch eine Sache.
Du musst dich schon entscheiden.
Eine Sache, die ich da gerne noch irgendwie erwähnen will, was wir oft vergessen, ist, dass vielleicht auch Mistral oder das die ganze Firma vielleicht auch auf Microsoft angewiesen ist oder vielleicht weiter mit Microsoft plant. Weil eine Komponente, die wir immer vergessen, sind halt die riesigen Datencenter, die benötigt werden. Und es ist ja unwahrscheinlich, dass Mistral jetzt ein eigenes Datencenter aufbaut. Und wie wir ja auch so ein bisschen schon erfahren haben, plant Microsoft gerade eigene AI-Chips zu bauen, die dafür sorgen, dass das auch alles effizient läuft.
Ah, ist das so? Das wusste ich gar nicht.
Die Maya-Chips. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass wenn jetzt Mistral eine große Plattform aufbauen will und selber Modelle anbieten möchte, dass sie dann vielleicht auch mit Microsoft kollaborieren wollen und dann halt deren vielleicht mehr effizientere Chips benutzen wollen. Das ist auch eine Komponente, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir darüber reden, dass zwei Firmen miteinander kollaborieren oder kooperieren.
Anna, was glaubst du, wie hat es irgendwie Mistral geschafft, innerhalb von 8 Monaten solche Modelle zu trainieren? Das heißt, glaubst du, die hatten irgendwie einen Anfangsinvest und haben sich dann einfach ein paar Cluster ins Büro gestellt und haben einfach mal losgerechnet? Glaubst du, die haben das über die normalen Cloud-Anbieter gemacht? Oder was glaubst du, war deren Approach? Oder wie würdest du es machen, wenn du jetzt eine Firma gegründet hättest und möchtest so ein Modell bauen?
Also zuerst waren das ja keine No-Names. Das waren jetzt ja nicht irgendwelche Forscher von der Uni, die gesagt haben, cool, lass uns mal irgendwie das Riesen aufziehen, sondern es waren halt welche, die bei Meta und anderen Firmen gearbeitet haben.
Ja, die meint auch, nein.
Genau, die gerade quasi Llama 2 fertiggestellt haben. Die hatten das ganze Wissen, hatten wahrscheinlich auch Ideen, wie man es verbessern kann und sind dann halt nach Paris gegangen, was mittlerweile eine große Large Language Model Szene hat oder allgemein eine große KI-Szene.
Ja.
Und dort haben sie sehr viel Funding eingesammelt und haben vielleicht auch vom Staat oder vielleicht von anderen Institutionen, vielleicht auch von europäischen Großrechnern Ressourcen bekommen, um so ein Modell zu trainieren. Also ich glaube, da kam halt sehr viel zusammen. Ein gutes Timing, dass sie halt in der Lage waren, sowas wie ein Llama 2-Modell noch viel besser herzustellen. Ich glaube, das war halt gutes Timing, weil jeder gesagt hat, cool, mit den Llama-Modellen können wir wirklich selber unsere eigenen Modelle feintunen und auch selber zum Laufen bringen. Und das haben sie halt nochmal einmal besser gemacht und sich gleich einen großen Namen gemacht. Also ich glaube, da kam Expertise, dann vielleicht Infrastruktur-Funding und auch irgendwie gutes Timing zusammen.
Du hast es gerade, Janis, auch so gesagt, als wäre das irgendwie für die EU quasi so ein Schlag ins Gesicht gewesen, dass sie jetzt doch einen Deal mit Microsoft gemacht haben. Wahrscheinlich für irgendwelche Parlamentarier, die da jetzt den Deal ausgehackt haben, eventuell.
Ist vielleicht auch ein bisschen geheuchelt, das muss man dann sagen. Also ich glaube, kein Parlamentarier ist so naiv, wenn man mit einem Lobbyisten spricht und der am Ende nicht all seine Versprechen hält, dass man dann sagt, oh, der hat mir beim Vorfeld was anderes erzählt.
Ja, ich finde die News ja deshalb so interessant, weil wir ja, ne, du hast oft immer so viele Subthemen in, ach, Europa braucht doch auch mal ein Tech-Startup, ne, Silicon Valley, sind wir hinterher und so weiter. Und hier haben wir jetzt mal das drittbeste Modell und das beste Open-Source-Modell, auch wenn es der Arne noch nicht hundertprozentig zugeben will, innerlich sagt er ja, welches aus Europa kommt. Und ich glaube, dass dann der Deal mit Microsoft, der ist auch für Mistral sehr relevant, weil ich drifte jetzt ein bisschen ab, weil das langfristig wird es ja, auch wenn sie jetzt Le Chat released haben, werden die ganzen Chat-Tools von den Anbietern selber, die werden irrelevant werden. Ein Chat-GPT wird in 3 bis 5 Jahren signifikant niemand mehr benutzen. Warum nicht? Weil du heute, würde ich schon sagen, kannst du schon relativ gut sehen, wie sehr sich Microsoft auf so einen Copilot fokussiert. Und da haben sie A, ja deutlich mehr Erfahrung als ein GPT, deutlich mehr Ressourcen, sich dort wirklich ein Interface zu bauen als im Vergleich zu OpenAI. Und der zweite Grund ist natürlich, dass der nächste Schritt, den wir sehen werden im Bereich der KIs, irgendwelche Integration von Agenten, dass du eben sagst, das LLM kann in der realen physischen Welt irgendwelche Aktionen übernehmen. Und da wird ein elementarer Bestandteil da sein, das in irgendwelche Services zu integrieren und vor allem in irgendwelche E-Mail-Services. Und da sind halt Google oder sei es auch Word und sonstiges halt Meilen voraus. Und ich glaube, kann in 5 Jahren, ich weiß nicht, wie viel Umsatz heute so ein dieser diese 20 Euro, die sie bei ChatGPT pro User bekommen, wie viel das prozentual sein wird. Das wird jetzt nicht die Mehrheit sein. Ich denke, das meiste wird über die Anbindung und die B2B-Deals gehen. Aber langfristig ist das irrelevant. Und dort, dass dann Mistral selber stattfindet in dem Microsoft-Universum, ist, glaube ich, für die auch absolut strategisch der richtige Move und für Microsoft sowieso.
Ja, würde ich so unterschreiben. Man muss auch immer bedenken,
Ich habe gesagt, das ChatGPT benutzt in 3 Jahren keiner mehr. Würdest du sagen, habe ich recht?
Finde
ich
gut. Ja, weil wir haben schon mal an anderer Stelle diskutiert, wird es irgendwie den großen Gewinner im LLM-Rennen geben? Und ich glaube, den großen Gewinner wird es nicht geben. Das heißt, es wird auch ChatGPT noch in 5 Jahren, 10 Jahren geben. Aber
das glaube ich nicht. Ich glaube, in 10 Jahren gibt es kein ChatGPT mehr. Oder also wenn ich sage kein mehr, 1% Umsatz. Nee,
doch, das glaube ich schon.
Warum?
Aber lass mich erstmal deine erste Frage beantworten. Also der Punkt war ja die auch nochmal die Bedeutung dieser strategischen Partnerschaft für Mistral AI. Ich glaube, dass im Gegensatz zu den großen Tech-Firmen wie jetzt exemplarisch Meta und Alphabet, dass die Entwickler bei Mistral AI ja gar kein Produkt bis jetzt haben. Also die haben ein Modell, aber darüber hinaus gibt es ja gar kein Produkt. Ich weiß nicht, ob man diese API, die man dann jetzt benutzen kann und für die Textgenerierung gegebenenfalls ein bisschen was bezahlt, schon ein Produkt nennen kann. Wohingegen bei Meta und bei Alphabet die Modelle ja mehr so Mittel zum Zweck sind. Weißt du, da gibt es also schon eine große Produktvielfalt, da gibt es 1000 Use Cases, wo und wie diese Modelle eingesetzt werden können. Und an diesen Stellen wird ja Geld verdient. Und ich denke einfach, dass hier Mistral AI sich jetzt überlegt hat, genau, wie können wir langfristig unsere Modelle, unsere Arbeit kommerzialisieren. Da staunst du, Stefan.
Ja, also ich glaube halt, dass die langfristige Situation die sein wird, dass Mistral und ein OpenAI halt vor allem die Backend-Technologie präsentieren werden. Die werden keine Experten werden in, was ist das beste Frontend. Eben A, es ist nicht der Fokus, und B, sie haben nicht die Sachen, wo die KI rein will, wo die User wollen, dass sie hin will. Ne? Dass du sagst, es ist irgendwie in meinem Lebensalltag integriert. Und daher wäre halt meine Vermutung, dass das irgendwann irrelevant wird. Na gut, müssen wir noch ein paar Jährchen warten, zu schauen, ob das eintrifft oder nicht. Aber daher halt betrachte ich halt auch den Deal so relevant für Microsoft. Wie seht ihr das denn generell, dass Microsoft generell dort so eine Multimodal-Strategie versucht zu verfolgen, im Vergleich ja vielleicht zu Gemini nicht? Also dass sie sagen, sie bieten da mehrere Sachen im Hintergrund an. Macht Sinn? Macht keinen Sinn?
Ich glaube, macht Sinn. Also mein Gedankengang war halt auch, dass mit Mistral AI, man investiert erstmal in einen europäischen Player. Europa ist ein wichtiger Markt. Man kennt so ein bisschen die Einstellung der Europäer zu allem, was aus Amerika kommt. Deswegen ist es wahrscheinlich erstmal gut, auch was aus Europa im Petto zu haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die Sprachvielfalt, ne? Also, dass sich auch die Mistral-Modelle insbesondere in Deutsch, Französisch, Italienisch, ich glaube auch Spanisch, dass die da sehr stark sind und dass natürlich auch durchaus interessante Märkte für Microsoft sind.
Ich würde sagen, wir gucken mal, was passiert. Ich wollte nochmal auf das beste Open-Source-Modell zurückkommen, aber da der Arne vielleicht noch eine andere Meinung. Ich gucke ja immer auf Chatbot Arena, was das ist ja das Einzige, was zählt. Ne? Benchmarks interessiert niemanden. Chatbot Arena, Leaderboard, all the way.
Genau, also ich muss mir jetzt ja schon ungefähr 7 Minuten auf die Zunge beißen, damit ich da nicht reinplatze. Weil wir reden die ganze Zeit über Mistral und mehrere Sprachen.
Wie toll
und,
das ist.
Und ein fehlendes Produkt. Jetzt kommt Alibaba Cloud. Ne, also von Alibaba quasi das chinesische Amazon. Und haut einfach mal eine Reihe von Modellen raus unter dem Namen Qwen 1.5. Und die sind alle mega gut. Und sogar das größte von den Modellen, das 72 Milliarden Parameter Modell, ist eins der besten im Augenblick frei verfügbaren Modelle. Das auch in der Chatbot Arena, ich habe euch den Link gerade mal gepostet, ziemlich weit oben ist. Ich habe es getestet, es ist sehr, sehr gut. Und was da natürlich sehr interessant ist, ist, erst da ist wirklich alles öffentlich. Ne? Also,
auch die Trainingsdaten?
Da muss ich nochmal nachgucken, aber sie haben eine sehr genaue Beschreibung, wie sie etwas trainiert haben. Du kannst alle Modellgewichte runterladen. Wir haben halt sehr, sehr, sehr viele Informationen. Und was ich sehr interessant finde, sie haben halt gehen nicht immer Richtung große Modelle, sondern in deren Auswertung gehen sie auch explizit in diese Kleinmodelle-Richtung. Und ich bin ein großer Fan von Kleinmodellen, weil ich denke halt, die großen Modelle sind für die meisten Sachen, die wir machen, völliger Overkill. Verbrauchen halt einfach nur viel zu viel Strom für das, was wir von denen wollen. Und sie haben halt sowas wie 0,5 Milliarden Parametermodelle, was eigentlich bisher noch gar nicht da war, diese Größe.
Das von Microsoft, das V2 war 2 Milliarden, ne?
Ja, genau, 2 Milliarden Parameter. Ja. Aber da geht es wirklich um eine Richtung, dass wir die Modelle, die können wir auf unserem Smartphone laufen lassen mit ordentlichen Prozessoren. Das heißt, da geht es weg von diesen typischen API-Service-Anbindungen. Wir brauchen immer das Internet zu. Wir können wirklich so ein Modell trainieren, können das auf unser Telefon packen oder auf irgendwas anderes Device und können es irgendwo benutzen ohne Internet und brauchen kein Rechenzentrum. Und ich glaube nämlich, dass das auch eine Richtung ist für die Zukunft, dass wir halt irgendwie weggehen von diesen zentralen Recheneinheiten zu, wir brauchen halt viele kleine Recheneinheiten, wo jeder Benutzer lokal seine Rechenpower benutzen kann. Und das wird immer deutlicher. Also da pushen die wirklich in die Richtung. Es ist ein mehrsprachiges Modell, große Kontextlänge. Und ich habe bisher das 72 Milliarden Parameter Modell einmal ausprobiert und ich war wirklich beeindruckt, wie gut das schon ist.
Und wenn du sagst, du warst beeindruckt, wie gut schon das ist, jetzt die langweilige Frage, besser als Mistral oder nicht? Weil wenn ich jetzt auf dieses Chatbot Arena Leaderboard gucke, da steht Mistral vor Qwen und das Medium-Modell davon. Oder lese ich das falsch?
Genau, das ist ja das, dass wir nur über eine API benutzen können. Das Qwen-Modell kannst du dir quasi runterladen auf deinen Rechner und dann damit machen, was du möchtest. Du kannst auch die kleinen runterladen und sogar die kleineren, das 7 Milliarden Parameter Modell, ist angeblich auch besser als Mistral in vielerlei Hinsicht.
Das Mistral Medium ist gar nicht das 7b, ne? Das ist weiter darunter, okay.
Genau.
Ich habe jetzt gerade mal auf der Hugging Face Seite geguckt. Arne, fühlst du dich befähigt, uns so ein bisschen durch diese Modellübersicht da zu führen? Also es gibt erstmal, ich habe es gesehen, es gibt 70 Milliarden Parameter, es gibt 7 Milliarden Parameter, es gibt, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nochmal 4 Milliarden Parameter und dann aber auch noch ganz viele unterschiedliche Versionen für jede Modellkategorie. Hast du da so ein bisschen Überblick, was da genau vonstatten geht?
Die Antwort ist ein klares Vielleicht.
Vielleicht. Genau. Wir können auch einfach gemeinsam mal durchgucken. Also wenn man jetzt irgendwie auf der Hugging Face Seite geht, dann finde ich von Quen finde ich insgesamt 58 verschiedene Modelle. Ein paar davon sind wahrscheinlich quantisiert, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber ansonsten, genau, sehr viele unterschiedliche Parameterklassen, wenn ich das richtig sehe.
Genau, also es gibt halt verschiedene Größen. Das gibt einmal die, lass mich mal nachgucken hier. Wir haben einmal die 72 Milliarden Parameter, das ist wirklich das größte Modell. Das ist ganz oben im Leaderboard, dann 14 Milliarden, 7 Milliarden, 4 Milliarden, 1,5 Milliarden, 0,5 Milliarden. Das sind die Basismodelle. Dann gibt es von jeder noch eine Chat-Version, ne, die so quasi Instruction Tune und mit DPO, also mit Alignment. Das heißt, die bevorzugen menschliche Präferenzen. Dann gibt es noch quantisierte Modelle, AWQ und GPTQ. Und dann gibt es, glaube ich, noch die, wie heißen die, GG, wie heißt das Format nochmal für die lokalen Sachen. Also was die wirklich gut gemacht haben, und da war ich überrascht. Und wenn man halt auf die GitHub-Seite von denen geht, genau, dann sieht man, die haben alles sehr gut vorbereitet. Die haben eine Integration in alle großen Frameworks, sei für Inferenz, also für Inferenzserver, fürs Feintuning. Für alles haben sie eine Integration bereitgestellt. Das heißt, sie haben mit allen Frameworks kollaboriert, mit allen Libraries und haben klar sichergestellt, dass wenn sobald die Modelle rauskommen, dass jeder sie benutzen kann. Also ich glaube, für die ist das auch so ein großer Push in Richtung, wir wollen jetzt, dass alle unsere Modelle benutzen. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie gut das orchestriert war. Und das ist ja nur das ist die Beta-Version zu Quen 2. Das ist Quen 1,5. Und Quen 2 wird halt noch besser werden, weil sie halt dann bestimmte Attention-Mechanismen benutzen.
Das ist nicht so wie bei Filmen.
Genau. Und da kann man halt, wenn man sich die Modelle schon anguckt, kann man schon überlegen, was dann als nächstes kommen wird. Und dass sie halt eher noch besser werden wollen, Und dass man sie auch wirklich dann selbst anpassen kann. Man kann sie kommerziell nutzen. Und das macht es natürlich schon wieder attraktiv, das zu benutzen. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Mistral-Modellen, die hinter einer API sitzen, wo man vielleicht nicht unendlich Ressourcen dann hat oder die sehr teuer sind.
Was glaubst du, wie werden diese Modelle am westlichen Markt, ich nenne es mal so, angenommen, wenn man weiß, okay, Alibaba, letztlich ja, das chinesische Amazon.
Die funktionieren auch in Sprachen, oder? Also
das meine ich jetzt nicht mal so sehr von wegen der Sprache. Ich meine jetzt mehr im Sinne von, das ist ein Modell eines chinesischen Großkonzerns und wir alle kennen die Verstrickungen von chinesischen Großkonzernen mit dem chinesischen Staat. Und die Frage wäre dann für mich, okay, werden diese Modelle angenommen am Markt?
Ich glaube, das ist nachher eine sehr pragmatische Frage. Wenn die Modelle gut funktionieren, dann werden sie halt in den Leaderboards relativ weit oben sein und danach gehen die meisten Menschen. Ich glaube, die gehen wenig danach, ist das jetzt Alibaba oder Microsoft-Modell, wo wir uns lange unterhalten können, was ist jetzt, gibt es da gut und schlecht im Sinne von Ethik oder sonstigen Einstellungen. Ich glaube, es geht im Endeffekt darum, welches Modell funktioniert nachher gut. Kann ich es halt so benutzen, wie ich es möchte? Und hat es die richtige Lizenz? Ich glaube, das wird halt für viele Benutzer das Wesentliche sein.
Und wenn ich euch richtig verstehe, würde ich mich ja auch nicht in irgendeine Abhängigkeit begeben, ne? Sondern ich lade mir das Modell runter, ja, und feintune das, benutze das, wie auch immer ich lustig bin. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwelche Daten an ein chinesisches Unternehmen weitergeben würde.
Genau, das ist nämlich ein Riesenvorteil von diesen lokalen Modellen, dass du sie wirklich auf deiner eigenen Infrastruktur betreiben kannst, ohne dass sie nach außen kommunizieren müssen in irgendeiner Hinsicht. Wenn ich zum Beispiel jetzt über Microsoft Azure GPT benutze, schicke ich immer Daten dahin. Natürlich dürfen sie offiziell nicht weiterverwenden und alle möglichen Sachen, aber ich schicke die Daten erstmal dahin. Und das passiert bei diesen Modellen halt nicht.
Ist das übrigens generell auch so ein bisschen so eine typische westliche Arroganz, dass wir so gar keinen Blick haben auf die asiatische AI-Szene, sondern immer über OpenAI und so reden. Ich habe vor Ewigkeiten mal über so ein Ernie-Bot gelesen. Natürlich scheitert es dann irgendwie immer ein bisschen an der Umsetzung, das mal zu testen. Habt ihr dann Überblick, wie es was generell da passiert?
Also ich würde das jetzt nicht mal so auf China, in China gebaut. Also ist ja quasi, sind ja keine Autos, die jetzt in China gebaut werden und rübergeschickt werden. Wenn du überlegst, dass ganz viele Microsoft-Forschungseinheiten komplett von chinesischen Wissenschaftlern betrieben werden, die nicht unbedingt immer in China sitzen, sondern auch teilweise in den Unis in den USA. Also es gibt da viele Forschungseinheiten, die fast, wenn du dir die Paper anguckst, fast einfach alles Chinesen sind ursprünglich. Es gibt da nicht mehr dieses Denken, es ist ein Produkt, es kommt aus einem bestimmten Land, sondern es ist halt mittlerweile ja global, die Forschung. Das heißt, ich glaube, dieses, es wird in China gebaut für China. Ich weiß nicht, ob das hiermit wieder, ob die Analogie noch passend ist.
Ja, ich meine, es ist ja vielleicht auch so in die Richtung gedacht wie du, ne, nach dem Motto, dass, also ich wüsste jetzt kein asiatisches, um vielleicht mal China wegzunehmen, KI-Modell. Und da war einfach nur die Frage, übersehen wird das? Also passiert da doch sehr viel? Oder ist deine Antwort eher, dass du sagst, selbst ein LLM wie OpenAI ist eigentlich multinational?
Ja, es kommt, glaube ich, halt auf die Trainingsdaten an. Natürlich habe ich dann erstmal auf Reddit geguckt, weil ich meine, du hast gesagt, Shepard Arena ist für dich eine Möglichkeit herauszufinden, wie gut ein Modell ist. Das andere ist vielleicht mittlerweile noch Reddit.
Die beste.
Genau, ist die beste. Ich bin großer Fan davon. Aber dann gibt es halt auch sowas wie Reddit, wo dann halt Leute irgendwie natürlich schreiben, finde ich doof, finde ich gut. Aber es gibt auch noch welche, die so ein paar andere Meinungen dazu sagen. Und das eine, was ich gelesen habe, ist, dass diese Person halt versucht hat, Informationen über dieses Massaker 1900, wann war das, 89, ne, in Peking rauszufinden, einen Studenten. Und dass da, wo keine Antwort kam. Das kann natürlich dann irgendwas politisch Motiviertes sein, kann aber auch sein, dass das ein allgemeines Alignment ist und keine Gewalttaten irgendwie veröffentlicht werden oder zumindest wiedergegeben werden. Aber das ist jetzt auch nur eine Anekdote, ich habe selber nicht überprüft. Aber ist es das vielleicht ein bisschen, was du meinst?
Nee, ich nicht, aber mir ging es jetzt einfach nur generell asiatischer Markt, was kommen da für Modelle rüber, aber also wir sehen es ja jetzt, glaube ich, zum ersten Mal Quen.
Ich glaube, also grundsätzlich ist es kein, wir reden jetzt hier nicht irgendwie von minderwertiger Qualität, ne? Also das auf gar keinen Fall.
Ja, im Gegenteil, also, ne? Arne hat ja gerade gesagt, mega gut, also besser als, also das gefühlt jetzt deine neue Nummer eins, ne? Du hast deine Freundin Mistral ausgetauscht gegen die neue Quen.
Ja, ist erstmal auf Bewährung. Ich habe gesagt, ich habe das große Modell ausprobiert.
Doppelbeziehung.
Fand ich sehr gut. Die kleine habe ich noch nicht ausprobiert. Kann ich dir in 2 Wochen mehr zu sagen.
Ja, ich bin gespannt. Aber ich glaube, nochmal um auf die Frage, ne, ist da ein Winner-Takes-it-all-Markt zu kommen? Wo ich immer überrascht bin, ist, dass es in welcher kurzen Zeit wir jetzt mittlerweile viele Modelle haben, die auf einem ähnlichen Niveau agieren. Das ist ja immer, sagten wir vorhin, Mistral, noch nicht mal ein Jahr alt, jetzt so ein bisschen out of nowhere, Quen. Also fällt mir auch schwer zu glauben, dass da ein OpenAI alles dominieren wird in den kommenden Jahren.
Meine Hypothese ist ja, dass die Cloud-Anbieter natürlich eine wahnsinnige Macht haben, weil von den Cloud-Anbietern gibt es nicht so viele, also globale Cloud-Anbieter, wie es vielleicht KI-Startups gibt. Und am Ende sind es ja die Cloud-Anbieter, die dann doch diese Modelle für die breite Masse in den Markt bringen. Und da kann es natürlich schon irgendwie eine Verzerrung des Wettbewerbs geben, ne? Also wer schafft es dann letztlich, die Deals mit AWS, mit Azure abzuschließen? Weil was bringt mir das beste Modell, wenn ich es nicht in den Markt bringen kann? Wenn ich damit kein Geld verdienen kann. Natürlich, ich kann es immer Open Source machen, aber naja, dann werde ich wahrscheinlich kein Geld verdienen.
Gibt es eigentlich noch jemand anders außer Azure und AWS, den man kennen müsste? Relevanter Player im...
Da gibt es so ein kleines Unternehmen genannt Google.
Ah ja.
Wollte ich gerade sagen. Das ist schon mal gehört. Aber ich weiß jetzt gar nicht den Marktshare so richtig. Das ist vielleicht eine Sache, weiß nicht. Stefan, möchtest du das mal nebenher eben recherchieren? Der Marktshare von den Cloud-Anbietern. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt Azure und AWS als größere Shareholder einordnen. Hast du Zahlen, Stefan?
Schauen wir mal, dass das Copilot, mein Go-To-Chat-Tool, fängt an zu arbeiten. Und natürlich AWS, Azure. AWS 31%, sagt es mir. Azure 24%. Google Cloud 11%. Und dann hört es auch auf. Dann kam jetzt nicht Nummer 4 und 5.
Genau, und dann gibt es halt super, super viele regionale, sogar lokale Cloud-Anbieter. Also ich weiß, hier in Duisburg, die Stadtwerke Duisburg, die haben, glaube ich, auch einen eigenen IT-Sparte, wo du als lokales Unternehmen dann hier deine Rechenkapazitäten kaufen kannst.
Ja, was ich nochmal zu dem Businessmodell vorhin dachte, dass ja, Arne, ich weiß, ich habe dich mal gefragt, was eigentlich Mistrals Businessmodell? Und da hast du gesagt, die sind eigentlich wie so Drogenanbieter, ne? So Koks, die geben dir erstmal so hier alles, die guten Sachen umsonst.
Das hat doch bestimmt der Borge gesagt, nicht der Arne, oder?
Nee, du unterschätzt den Arne, der ist schlimmer Finger. Dann irgendwann kommt halt dann das nächste Modell und dann sagen sie, okay, jetzt gibt's genug Kunden, die wir theoretisch schon hätten, die vielleicht auch schon die Open-Source-Version von uns nutzen, und dann ist man sozusagen gefangen, wenn man denn möchte. Das ist ja auch in unserer Open-Source-Folge, was ich immer behauptet habe, was ich immer glaube, dass Open Source gar nicht so viele Vorteile hat, dass man das jetzt konsequent durchziehen möchte, weil irgendwann musst du einfach Geld verdienen. Und sehen wir das wahrscheinlich bei Qwen auch, würde ich sagen.
Ja, Qwen hat ja den Vorteil, das kommt von Alibaba Cloud, die haben ja ihre internen Use Cases, die machen ja Geld mit anderen Sachen. Das ist quasi für die einen.
Ähnlich wie Google.
Es ist für die so eine Art Capability zu bauen, dass sie quasi ihre eigenen Produkte damit antreiben können. Deswegen sind die da, glaube ich, relativ unabhängig von der Kommerzialisierung.
Genau, das ist genau der Punkt, den hatte ich am Anfang auch schon mal gesagt, ne? Was unterscheidet dann wirklich Google und Meta von solchen Firmen wie Mistral AI? Das ist genau der Punkt. Ich habe noch andere Produkte oder ich habe Produkte, wo meine Modelle eingesetzt werden. Grundsätzlich kommt mir gerade noch so ein Gedanke, dass ganz High Level ist ja der Vorteil von solchen Modellen, dass man die wahnsinnig einfach austauschen kann. Also wenn man jetzt so als Software-Engineer, keine Ahnung, man hat irgendwas programmiert, ne, man hat eine Datenbank aufgesetzt, irgendeine Anwendung, und dann wird von einem verlangt, so, jetzt machen wir das Ganze mal anders, ne, jetzt nutzen wir eine andere Datenbank, jetzt müssen wir hier, die und die Komponenten austauschen. Das ist in meinen Augen immer mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden, und dieses Austauschen von einem Modell gegen ein anderes ist schon technisch relativ einfach, ne? Also man muss sich vielleicht sicher sein, dass man es wirklich austauschen möchte. Man muss gegebenenfalls es vorher untersucht haben, geprüft haben. Aber dieser eigentliche Vorgang, das Austauschen des Modells, ist super, super einfach. Das heißt, man macht sich eigentlich zu gar keinem Zeitpunkt wirklich von einer Technologie abhängig.
Aber was nochmal dafür spricht, es wird nicht diese eine, den One Winner. Ja. Takes it all, Punkt ja. Geben, was ich immer natürlich super sympathisch finde und denke, jede Form von einem Monopol ist für alle Teilnehmer, außer derjenige, der das Monopol hat, schlecht. Ja. Noch kurz, kleine Nachhaken, Platz 4 und 5, Alibaba Cloud, passend, ne, Quen, und 5 Oracle Cloud, zumindest meinem schnellen Suche. Wollen wir das Thema Energie noch mitnehmen, oder sagt ihr, haben wir schon gesagt, nicht alles teuer?
Sag mal was, Arne, zum Thema Energie.
Das ist deins, das hast du eingetragen.
Okay, also ich habe ja schon kurz erwähnt, also der Trend geht ja auch zu kleineren Modellen.
Du willst die Umwelt schützen hier von uns. Wir, Janis, genau. Und ich, wir wollen nur möglichst viel Rechenpower.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein wesentlicher Punkt, der Energieverbrauch von diesen Modellen. Und ich glaube, auch der Erfolg von Modellen und von Anbietern wird auch davon abhängen, wie gut sie in der Lage sind, Modelle energieeffizient zu trainieren, aber auch zu betreiben. Ich glaube, das wird in Zukunft bestimmen, wer gewinnen wird. Weil ein wesentlicher Kostenfaktor ist halt das Training und das Betreiben von diesen Modellen für die Anbieter. Und sobald man das runterdrücken kann, den Preis, ist man in der besten Position, auch die Modelle günstig anzubieten. Und dadurch, dass die Modelle, wie wir schon gesagt haben, die überschneiden sich viel, die haben fast immer dieselbe Architektur. Wir kommen gerade bei den Large Language Models in so eine Art Sättigung rein, dass sie jetzt nicht mehr grandios besser werden jedes Mal. Und dass man dann einfach dahin gehen kann, wo sie am günstigsten betrieben werden können. Und vielleicht dazu kleine Anekdote, dass es unser guter Freund Sam Altman hat beim Weltwirtschaftsforum dann doch mal zugegeben, dass die nächste Generation von KI-Modellen, dass sie doch wesentlich viel, viel, viel mehr Energie verbrauchen wird. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Feels unterschlagen dabei. Ne? Und er hat das immer bestritten bis dahin oder immer versucht, das zu vermeiden, das Thema. Aber es wird wirklich so in die Richtung gehen, wenn wir uns mal irgendwie Sachen wie Sora angucken oder sowas wie Gemini kann Video analysieren und so weiter und so fort. Es wird extrem viel Rechenpower dafür benötigt, extrem viel Energie verbraucht. Und natürlich gibt es dann jetzt irgendwie so mehrere Möglichkeiten. Was Sam Altman gemacht hat, er ist, was hat er? Er hat 2021 in Helion, ein Kernfusionsunternehmen. Also es gab 2022 gab es einen Durchbruch in der Kernfusion, dass man endlich geschafft hat, mehr Energie aus so einem Prozess herauszubekommen, als reinzustecken. Das war ein großer Durchbruch.
Ja, ist ja passend, dass Deutschland genau die richtigen Schritte eingeleitet hat.
Das ist Kernspaltung, wovon du redest. Das ist
okay.
Kernfusion. Ja, Stefan.
Siehst du mal, Stefan. Da bin ich schon wieder mit meinem.
Ach, daneben ist auch vorbei, ne?
Genau. Also, und es gibt ja Helion, das Unternehmen, und da hat Sam Altman sehr viel investiert. Das Problem ist, dass die Prognosen sind, dass dieses Unternehmen, ich glaube, bis 2030 so viel Energie generieren kann, wie irgendwie, was weiß ich, 30.000, 40.000 Wohneinheiten verbrauchen. Aber allein ChatGPT von OpenAI, gerade jetzt, braucht viel mehr Energie schon. Das heißt, es wird eh nicht aufgehen, die Rechnung. Und er versucht das jetzt weiter zu pushen, dass das hochskaliert wird und so weiter und so fort. Aber es sieht jetzt nicht super gut aus, es sei denn, es kommt da noch ein Riesendurchbruch irgendwo. Also der Energieverbrauch wird ein großes Problem sein in Zukunft. Und auch der Wasserverbrauch. Also ein anderes Paper zeigt halt, dass irgendwie KI schon bald halb so viel Wasser verbrauchen wird wie ganz Großbritannien pro Jahr. Und das ist schon eine Riesenmenge.
Überholt KI damit Bitcoin?
Ja, ich habe ja schon neulich mal ich hatte eine super Idee. Wir wissen ja alle, Bitcoin, Mining, super rechenintensiv. Was wäre denn, wenn man den Proof of Work durch ein Trainieren eines LLMs ersetzen würde? Also wir hier beim Mining, ne, also ohne dass ich jetzt Mining-Experte bin, ne, es geht grob darum, ein schweres mathematisches Rätsel zu lösen, was da heißt, irgendwie Brute Force, eine Zahl finden, die eine Ungleichung erfüllt. Und was wäre es, wenn man stattdessen einfach ein LLM trainieren würde? Dann könnte man diese Energie super effizient nutzen. Das Problem ist nur der Proof. Das heißt, wie beweise ich am Ende, dass ich wirklich ein LLM trainiert habe? Und dieser Nachweis wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Finde ich ansonsten, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, eine sehr, sehr smarte Idee.
Also ich glaube, wenn Sam Altman diesen Podcast hört, wird er sofort bei dir anrufen und investieren.
Boah, mega. Sam.
Taschengeld
über. Sam. Ich bin deiner.
Er hat eine Idee, die funktioniert wohl nicht, das hat er selber schon gesagt, aber sie wäre gut.
Ja. Genau, aber vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das Ganze zum Funktionieren kriegen könnte. Ne? Also wie gesagt, der Nachweis, wie weiß ich wirklich nach, dass ich jetzt irgendwie 10 Minuten lang ganz viel Power in das Trainieren eines Modells gesteckt habe. Ich kann ja noch nicht mal garantieren, dass es nach 10 Minuten besser ist als vorher. Das ist ja so, immer so ein bisschen das Problem. Aber naja.
Aber ich glaube, um wieder diesen Umkehrschluss zu finden zu den ganzen Anbietern und wer sich durchsetzen kann. Also wir sehen ja gerade diesen großen Trend, dass immer mehr Hardware jetzt auch gebaut wird, die speziell optimiert ist für sowas wie Large Language Models und allgemein generative Modelle. Und ich glaube, das ist auch ein großer Markt der Zukunft, weil die Cloud-Anbieter, sowas wie so jemand wie Microsoft mit dem Maya Accelerator, den sie jetzt bauen wollen, der, glaube ich, auch dann bei OpenAI groß benutzt werden soll.
Oder was ist das? Azure.
Das ist ein quasi, stell dir das vor, wie eine Grafikkarte, die aber speziell dafür gebaut ist, generative Modelle laufen zu lassen. Ohne jetzt ein technisches
Teil zu. Ist das sowas wie hier Kronk, was jetzt in den Nachrichten auch war?
Oder? Ich glaube, dieses Kronk, das ist noch wirklich Kronk. Optimiert auf generative LLMs. Ich weiß nicht, ob man das auch für visuelle Modelle benutzen kann. Dann gibt es aber auch noch so andere Anbieter wie Amazon, AWS, die ja auch mit den Inferentia-Beschleunigern auch ihre eigenen haben, die auch effizienter sind als die von Nvidia, die quasi weniger Energie verbrauchen für dieselbe Leistung. Und dann, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich jetzt gerade der große Hype mit Grok. der halt quasi in schneller als Echtzeit Sprache generieren kann, sogar mit sehr großen Modellen. Natürlich, wenn man dann wieder genauer reinguckt, sehr eindrucksvoll für einzelne Antworten. Wenn man dann wieder viel auf einmal generieren will, um halt den Throughput zu erhöhen, also den Durchsatz allgemein, was man ja mit so einem Service machen will, ist es jetzt wieder langsam als so eine moderne NVIDIA GPU. Aber es ist immerhin sehr eindrucksvoll und verbraucht sehr wenig Energie. Und ich glaube, das ist noch eine Sache,
sagst wo du gerade, das war so ein Marketing-Gag und in Wirklichkeit sind die gar nicht schneller dafür?
Zumindest die Zahlen, die ich da jetzt gesehen habe, sogar auf deren eigenen Seite, da sind sie jetzt nicht schneller. Du musst unterscheiden bei Generieren von Antworten mit so einem Chatbot, ob du jetzt nur eine Antwort generierst. Ja. Da sind die viel schneller als alles, was wir bisher haben. Wenn du aber ganz viele Anfragen in Parallel hast, wenn zum Beispiel jetzt du, Janis, ich und noch 17 andere Leute gleichzeitig eine Anfrage dahin schicken, dann...
Was die Realität ist, ne? Meistens.
Ja, sind nicht nur wir, sondern vielleicht noch, keine Ahnung, 100.000 weitere.
Und ja, dann, nein, ich meinte also mehr als eine Anfrage, ne?
Ja, genau.
Also das eine ist ja wirklich artifizielle Situation, wo du sagst...
Genau.
Ja.
Und wenn man das macht, dann kann man halt mit bestimmten Beschleunigern, zum Beispiel mit der H100 von NVIDIA, kann man wahrscheinlich genauso schnell sein. Hat aber natürlich auch wieder eine extrem teure Grafikkarte. Ich weiß gar nicht, wie viel die Krog-Dinger kosten. Hat da mal jemand nachgeforscht von euch?
Noch nicht. Entschuldigung.
Okay.
Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht.
Oh. Das ist auch relativ neu noch. Und ja. Also fällt da einfach nochmal Krog. Das Produkt von denen heißt auch, glaube ich, LPU, richtig? Ne? Ja. Also es ist eine Language Processing Unit. Also dieser Weg, den also ich habe mich am Anfang, also ganz, ganz früher mal gefragt, warum eigentlich Grafikkarten? Was haben eigentlich Grafikkarten mit Trainieren von Modellen zu tun? Ne? Warum nennt man Grafikkarten? Was ist der Vorteil? Ne? Bis dann mir mal irgendwann jemand erklärt hat, okay, ja, Grafikkarten sind hochspezialisiert für das Ausführen gewisser Berechnungen, sagen wir es einfach mal so, wo irgendwie so eine CPU so ein Alleskönner ist, der alles irgendwie gut kann, sind GPUs schon dahingehend optimiert für diese Art von Berechnungen. Und dann kamen irgendwann diese Deep Learning Frameworks wie PyTorch und TensorFlow zum Vorschein. Da hat sich dann halt gezeigt, okay, die können das sehr gut, diese GPU-Architektur nutzen. Und dann haben sich Leute gedacht, okay, jetzt bauen wir mal neue Chips, diese TPUs, diese Tensor Processing Units, deswegen Tensorraum.
Ja.
Und genau, die halt... Ich hab
mich schon gefragt, warum die so heiß.
Genau, Tensorraum, ne? Tensor Processing Units hätten wir uns auch nennen können. Und jetzt der letzte heiße Scheiß, Language Processing Units. Also es ist einfach eine Iteration hochspezialisierter Chips, die an die Bedürfnisse von... ja, neuronalen Netzen angepasst wurden.
Ja, insbesondere diesen generativen Modellen, wo du den Eingang immer wieder durchführen musst, dieses Kausale. Was ganz interessant ist, dass quasi die Firma gegründet wurde von einem der Hauptingenieure, die auch die Tensor-Units bei Google gebaut hat. Der hat halt auch 2016 dieses Unternehmen aufgebaut und gesagt, wir können es noch besser. Also es gibt es schon relativ lange, aber ich glaube, jetzt haben sie das große Momentum hinter sich, weil natürlich jeder diese Art von Modell benutzen will und auch in Echtzeit benutzen will, in eigenen Service, mit wenig Energieverbrauch und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist wieder so eine Art Momentum, was die jetzt gerade haben.
Seht ihr da mit dem, wir sind, glaube ich, alle drei da keine Profis drin, aber seht ihr da eine Gefahr für NVIDIA? Ich glaube, ich habe das so beiläufig wahrgenommen, ne, wirklich einer der bestperformendsten Aktientitel der letzten Monate, glaube ich 60% year-to-date. Was ist da eure Vermutung? Ne? Immer mit bedacht, wir sind da jetzt nicht die Mega-Experten.
Also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir quasi deine Finanzplanung hier machen. Erstmal mit den Bitcoin und jetzt mit den NVIDIA-Aktien. ich glaube, NVIDIA hatte auch gerade Momentum durch dieses ganze Skalieren und sie haben doch gerade so einen Riesendeal mit, wie heißt die Firma nochmal, TSMC, mit einer großen Halbleiterfirma abgeschlossen über die nächste Generation. Also sie haben sich die ganzen Wafer, glaube ich, gesichert für die nächsten Generationen von GPUs, die natürlich auch sehr hoch, das werden Hochleistungs-GPUs sein. Eine kostet ja von den H200, wie viel, 30.000, 40.000 Euro mittlerweile.
Ja.
Ne, also von den ganz neuen. Also sie haben da gerade Momentum und gerade für diese Anwendung, wo man, wie gesagt, diese ganzen Anfragen parallel hat, sind sie, glaube ich, auch gerade noch führend. Obwohl ATI auch gerade wieder, ne, ATI, also ATI, gerade die Radeon-Serie da auch gebaut hat für den professionelle Anwendungen, auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Also die haben auch jetzt ein bisschen aufgeholt wieder. Und jetzt kommen halt diese ganzen Cloud-Anbieter, Accelerators noch dazu. Für mich ist die große Frage, ob Nvidia sich da nicht auch ein bisschen verkalkuliert hat, weil die sehr lange Zeit halt einfach nur ihre Modelle gebaut haben und nicht viel Support drumherum. Ne? Mit diesem, je nachdem, wie gut man sich damit auskennt, aber CUDA, das ist halt so dieses Framework, mit dem man die ansteuert, diese Hardware. Und da haben sie lange Zeit einfach darauf gehofft, dass die Community bereit ist, sehr viel Zeit zu investieren und selber diese, was man CUDA Course nennt, zu schreiben, was sehr aufwendig ist, um die zu optimieren von Hand. Und zum Beispiel OpenAI hat mit dem Triton-Framework, hat ja was gebaut, wo man das ganz einfach schreiben kann und der baut einem super effiziente Kerne, die da auf diesen GPUs laufen. Damit haben sie schon irgendwie gezeigt, dass Nvidia da nicht ganz führend ist, sondern dass OpenAI was Besseres machen kann, sogar für die Nvidia-Hardware. Das war schon relativ beeindruckend. Und für mich ist die Frage, wenn ich eine andere Hardware benutzen kann, und die ja nicht selber kaufen muss, weil die in der Cloud ist, wie schnell wechsle ich dann einfach? Für mich ist es eigentlich keine Frage, weil ich sagen würde, jetzt, wenn sie günstiger ist, wenn sie einfacher ist. Und deswegen ist es, glaube ich, halt, Nvidia ist ein Schwergewicht, aber es ist trotzdem immer riskant. Wie bei den LLMs, was Janne schon gesagt hat, ist es mittlerweile so, dass die ganzen Frameworks, die man benutzt, um diese Modelle laufen zu lassen, unterstützen auch verschiedene Backends. Also ob das nur eine Nvidia-Grafikkarte ist, eine ATI-Grafikkarte oder irgendwelche anderen Beschleuniger. Und genauso wie die LLMs kann man auch diese tauschen. Das heißt, die Frage ist immer nur, wer wird irgendwie schnell und günstig sein? Das wird, glaube ich, nach den Markt bestimmen. Und ich glaube, um nochmal zurückzukommen, Energieeffizienz wird dafür ein Schlüssel sein, weil das Teuerste damit ist. Die Herstellung, aber auch das Betreiben.
Ja, ich fand es auf jeden Fall nochmal interessant, ne, dass du gesagt hast, weil ich habe so einen Podcast letztens noch gehört, da sprachen sie darüber, über Croc und wie toll das sei, aber ne, wenn du sagst, ja, okay, mal ganz ruhig hier, das ist gar nicht so marktführend.
Und wir reden auch bis jetzt, glaube ich, hier nochmal nur von Inference, ne? Also wir reden auch gar nicht, dass diese Croc Hardware auch für Training optimiert ist, ne? Also Training ist hier gar kein Use Case.
Absolut. Übrigens da vielleicht nur kurz noch zwei Infos dazu. Ich glaube, dass halt diese ganze Chip-Thematik ja immer interessanter wird. Da gab es ja auch noch vor 2-3 Wochen irgendwie die Gerüchte, dass Sam Altman irgendwie unterwegs war, um unendlich viel Geld einzusammeln für die Entwicklung, Produzieren von Chips, Nvidia-Grafik, nicht Nvidia, Grafikkarten, auch mit TSMC zusammen. Ne? TSMC, für die es nicht wissen, das ist die führende Firma, die diese Grafikkarten herstellt. Ne? Das ist ja immer, war mir auch lange nicht bewusst, dass die anderen entwerfen die nur, ne? In Nvidia und Co. Und dann hast du Firmen wie TSMC, ich glaube Samsung noch, die dann wirklich produzieren. Gut, was haben wir noch im Angebot? Ne? Wir haben einmal noch, Google hat für Aufsehen gesorgt letzte Woche und da gab es den folgenden Fall, dass man, wenn man sich ein Bild hat erstellen lassen über Gemini, da gab es einen User, der hat einen Prompt eingegeben, der ungefähr so ging, mal mir einen deutschen Soldaten aus dem Jahr 1943. Und dann kriegt er immer so 4 Vorschläge und das Ergebnis waren 4 Bilder in Wehrmachtsuniform oder ähnliche Wehrmachtsuniform. Allerdings mit der Besonderheit, dass, glaube ich, 2 davon Frauen waren. Und eine Person war eher asiatischen Ursprungs und eine schwarze Person. Und das führte dann natürlich zu ein paar Nachfragen. Und da gab es dann noch ein paar weitere Versuche in diese Richtung, auch mit irgendwelchen US-Senatoren aus dem 18. Jahrhundert, dass dann eben auch eher andere, vielleicht nicht erwartende Ergebnisse hatte. Wie seht ihr das? Sagt ihr das super gut oder muss man aufpassen? Ist das ein Fehler? Was ist da eure Meinung?
Google tut mir so leid. Ich habe wirklich Mitleid mit denen. Das hätte ich auch nie gedacht, weil die versuchen, ihre Sache wirklich gut zu machen. Und irgendwie so seit ein paar Monaten scheitern die irgendwie regelmäßig. Sei es damals, ich glaube, mit der Präsentation von Barth war es, glaube ich, wo da schon in der Präsentation irgendwie Fehler aufgetaucht sind. Und hier jetzt konkret mit dieser Bildgenerierung, ich glaube, da hat Google auch ein Trauma. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, vor, weiß nicht, 2-3 Jahren, da ging es darum, dass, ich weiß nicht mehr, wie das Modell hieß, ob es überhaupt einen Namen hatte. Es gab noch Zeiten, da hat man Modellen, glaube ich, gar keine Namen gegeben. Bilderkennung. Und da wurden häufig Bilder von Menschen mit dunkler Hautfarbe als Affen kategorisiert. Das ist, weiß nicht, 3-4 Jahre her, ne? Und das hat so einen Riesenaufschrei auch natürlich gegeben. Und seitdem versucht, glaube ich, Google permanent das besser zu machen und auch heute noch besser zu machen. Und jetzt an dieser Stelle haben sie es wahrscheinlich zu viel gewollt und ging halt auch irgendwie dann nach hinten los. Es ist glaube ich, erstmal kein Skandal, ne? Also wir sollen das jetzt hier nicht, es ist kein Skandal, es ist aber
für uns nicht
und es ist aber, glaube ich, kratzt ein bisschen am Image und gerade heute kam dann auch nochmal so eine interne E-Mail von Google, die an die Mitarbeiter, wo sich der CEO nochmal dafür entschuldigt hat, dass man hier voreilig Sachen released hat, dass man voreilig Sachen implementiert hat, eingeführt hat, die nicht vernünftig getestet hat und dass man in Zukunft das besser machen möchte.
Das ist ja vielleicht auch ein Zeichen des Drucks, ne? Also dass man, also ich glaube, dass ja Google, also ohne es zu wissen, wahrscheinlich sehr viel Druck gespürt hat, ne? Gerade nach dem Bard-Fail, was ja wirklich, also nicht nur nach der Präsentation, ja auch selber, man sagen würde, das war jetzt kein guter Konkurrent zu GPT, ne, dass man sagt, okay, man kämpft hier schon um große Business-Stakes und daher, da werden halt Fehler gemacht, ne, on the road.
Vielleicht ist das auch nochmal eine Erinnerung an alle Produktmenschen, die Wissenschaftler erstmal machen zu lassen.
Das eigennützig ausgedrückt. Ist jemand hier was im Raum? Nein. Was glaube ich da ja so ein bisschen unglücklich war, ist ja, dass ja noch sie ja dann noch ein bisschen weitergegangen sind, weil ich glaube, da würden wir erstmal alle sagen, das ist ja generell erstmal ein erstrebenswertes Ziel, ne? Gerade wenn du so suchst, CEO, Firma, siehst nur Männer, da halt für Diversität zu sorgen. Absolut erstrebenswert. Du musst halt dann gucken, ne, wie kriegst du es hin? Was glaube ich bei denen ja ein bisschen unglücklich war, wenn das gab es einen User, den hatte ich gefunden, ich sagte ja gerade, uns riecht es nicht, aber der hat sich dann tierisch drüber aufgeregt, natürlich dann eben entsprechendes Klientel, aber der Fehler war in dem Fall, dass er halt versucht hat, mal mir ein Bild von einer weißen Familie und dann kam halt quasi eine Fehlermeldung in Anführungsstrichen, ne? Sondern wir sagten, nee, sowas macht man nicht, so ein Text, und wenn du dann aber sagst, mal mir eine Familie irgendeiner anderen Hautfarbe, ging das dann ohne Probleme, und das war, glaube ich, auch da nochmal ein bisschen schlecht fürs Image.
Haben wir eine Idee, wie Google das wohl technisch umgesetzt hat? Also was haben die genau gemacht, damit diese Ergebnisse, so wie sie jetzt sind, generiert werden? Also, weil meine Vermutung wäre erstmal, die werden vermutlich nicht alle Trainingsdaten im Vorfeld einzeln händisch durchgeguckt haben, mit besonderem Bedacht auf diverse Darstellungen von gewissen Szenen. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein. Das heißt, es muss quasi nach dem Training eine, nennen wir es mal System Prompt, ist ja ein gängiger Begriff, wahrscheinlich gesetzt worden sein. So eine Art Grundeinstellung, wo dann darauf ja verwiesen wird, dass wenn Bilder generiert werden, eine diverse Darstellung erfolgen soll. Und dieser kleine Punkt, der halt übersehen wurde, ist historischer Kontext oder einfach historische Ereignisse, ne? Also wo geht es wirklich darum, fiktiv eine Fiktion darzustellen und wo geht es darum, wirklich Tatsachen zu illustrieren? Und ich glaube, einfach diese Unterscheidung, die ist auch, glaube ich, total schwierig, ne? Also technisch mega, mega, mega anspruchsvoll, das zu lösen. Also ich glaube, die haben sich da einfach zu viel vorgenommen.
Ist das nicht auch ein wenig schon so ein kleines Anzeichen dafür? Ich bin ja da kein Freund von dem Thema AGI oder sonstiges, aber dass es ein bisschen in die Richtung geht, dass man es auch je nach Modell unterschiedliche Ergebnisse sehen wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier jetzt schon ein sehr spezieller Weg ist und dass es vielleicht, ja, wir haben ja vorhin beschrieben, dass es mehrere Modelle gibt, auch andere Modelle geben wird, die eben sagen, wir handeln das anders. Also wenn du dort nach einem CEO suchst, da haben wir kein Interesse. Da zeigen wir das, was unsere Trainingsdaten hergeben und wir werden jetzt nicht daran rumfuschen, dass du dann quasi ein anderes Gefühl hast. Also ist das schon so ein bisschen, dass man sagt, da wird es unterschiedliche Charaktere geben?
Ja, ich glaube, wenn Elon Musk Modelle trainiert, die funktionieren wahrscheinlich schon ein bisschen anders als die von Mistral beispielsweise. Ja, klar, ne? Also der es baut, der hat große Macht und kann maßgeblich durch beispielsweise die Trainingsdaten oder auch durch andere Einstellungen steuern, wie sich ein Modell am Ende verhält.
Ja, ist wahrscheinlich generell, ne, mit Richtung AI-Ethik auch ein Thema, was wir gedacht haben, müssen wir irgendwann nochmal drüber reden. Nun gut, dann haben wir direkt den Spoiler für die Zukunft in unserer AGI-Folge, wo wir uns alle besonders drauf freuen, habe ich gehört. Und
eigentlich nur Stefan und wir versuchen Woche um Woche Stefan davon abzuhalten, eine AGI-Folge zu machen.
Schauen wir mal, wer am Ende die Oberhand gewinnt. Janis Arne.
Aber AGI ist die Zukunft und wir sprechen über die Zukunft, also müssen wir es ja machen.
Das sind perfekte Abschlussworte, würde ich sagen. Ja. Ich danke euch beiden. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke dir, Stefan.